Hallo und herzlich willkommen, wie immer, beim Landschaftsfotografie-Podcast mit eurem Host Nicolas Alexander Otto. Und heute für euch hier im Podcast der Fotograf Marc Roberts. Marc und ich haben über eine ganze Fülle von Themen gesprochen. Natürlich wie immer angefangen mit dem Thema, wie er eigentlich zur Landschaftsfotografie gekommen ist. Und von da aus haben wir hier oder da so die ein oder zwei Abzweigungen genommen zu so Randthemen. Dann ging es natürlich auch ein bisschen um seine Tätigkeit als Fotoguide. Es ging ein bisschen um analoge und digitale Fotografie. Und später kommen wir dann auch zu seiner Landschaftsfotografie in Deutschland und auch sehr spannend seine Fotografie im Oman und im Iran. Also da solltet ihr auf jeden Fall auch mal reinhören. Vielleicht an der Stelle der Hinweis, ich bin momentan leider nach wie vor krank. Ich habe mich in Zingst ein kleines bisschen erkältet wohl und dieser Virus ist bis heute nicht weggegangen. Ich habe also hier oder da mal einen kleinen Bruch in der Stimme und musste auch ziemlich viel räuspern und husten rausschneiden. Marc ging es genauso, aber ich habe versucht, das für euch so weit wie möglich zu retten. Wie immer findet ihr alle Bilder, über die wir gesprochen haben, in den Shownotes. Alle Namen der Fotografen, die im Podcast gefallen sind, findet ihr ebenfalls dort unter www.nicolasalexanderotto.net/blogcast und auf markroberts.de findet ihr darüber hinaus natürlich noch weitere Bilder meines Gastes. Und dann würde ich an der Stelle erstmal sagen, viel Spaß mit der 111. Folge des Podcasts mit Marc Roberts. Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Landschaftsfotografie-Podcasts. Heute, wie gesagt, mit Marc Roberts hier. Erstmal wunderschönen guten Morgen im Prinzip fast noch, Marc. Schön, dass du da bist.
Mahlzeit hätte ich jetzt fast geantwortet. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich.
Ja, ich glaube, um 11 Uhr kann man noch sagen, guten Morgen und Mahlzeit. Das passt schon. Meine erste Frage an dich wäre, wie an alle meine Podcast-Gäste, natürlich immer die, wie du zur Landschaftsfotografie gekommen bist. Vielleicht magst du uns mal so ein kleines bisschen mitnehmen, wie das überhaupt mit der Fotografie eigentlich bei dir angefangen hat.
Oh, ich denke, wie bei vielen von uns in den Kindertagen. Damals habe ich versucht zu malen oder zu zeichnen, eine Landschaft zu zeichnen. Da kam viel bei raus, nicht unbedingt das, was ich als Landschaft bezeichnen würde und gar nicht das, was ich vor mir gesehen habe. Also kam dann die Idee, man nimmt kurzerhand Pergament, also Butterpapier, spannt sich das in einen Holzrahmen, hält es davor und skizziert dann die Landschaft. War auch nicht so das, was ich haben wollte. Und die Rettung brachte dann so eine kleine Aquaritsch mit einem roten Punkt. Und damit habe ich meine ersten Gehversuche gemacht. Langzeitbelichtungen waren auch schon drin. Damals noch am Schloss Glücksburg mit einem Kabelfernauslöser. Den konnte man noch arretieren. Und das war so der Start im Grunde genommen. Das ist dann zwar über die Jahre hinweg irgendwann mal in Vergessenheit geraten. Dann stand die Landschaft für mich, also Landschaftsfotografie aus dem Bereich heraus mit Menschen. Ja, man sollte das mögen, was man fotografiert. Und das ist mit Menschen manchmal nicht ganz so einfach. Und ich glaube auch, da wurde ich zu viel getrimmt bei der Porträtfotografie. Mach das so, schau mal so. Ach, du musst so schauen, stell dich so hin. Das ist irgendwie nicht mein Ding. Und dann bin ich bei der Landschaft geblieben. Das ist das, was mich seit jeher begeistert. Als Jugendlicher hatte ich mal so die Idee, Mensch, so, warum nicht Expeditionsfotograf? Zu meiner Ernüchterung, das gab es damals nicht als klassischen Ausbildungsberuf. Und damit war das dann auch vom Tisch. Und eine Lehre als Fotograf war damals, naja, was fotografiert man? Taufen, Hochzeiten oder Pressefotograf? Das war nicht so mein Ding. Und so geriet die Fotografie irgendwann mal in den Hintergrund. Und so, ich sag mal, 2000 rum ging es wieder los, dass ich mich für die Fotografie interessierte. Und seitdem bin ich dabei.
Darf ich fragen, was du denn dann eigentlich beruflich bis dann so getrieben hast?
Klassisch komme ich aus dem Maschinenbau und habe relativ viel Zeit im IT-Projektgeschäft verbracht. Dokumentenmanagementsysteme, CRM-Systeme, so ein Zeug.
Das heißt, du hast auch eine gewisse Technikaffinität bereits mitgebracht, die dir dann da wieder auch ein bisschen in die Karten gespielt hat, ne?
Ja, Präsentationen waren mir vertraut, formuliere ich das mal so rum.
Gibt's ja auch viele Talks, wir haben uns ja jetzt kürzlich auch erst wieder in Zingst getroffen. Gehört das denn jetzt zu deinem Skillset auch so dazu, dass du sagen kannst, naja, ich habe halt wenigstens noch den analogen Part damals mitgemacht und nützt dir das vielleicht in der Digitalzeit noch ein bisschen was?
Ich denke schon. Also Analogfotografie ja, und das wäre auch was, wo ich sage, gerade wenn es ans Großformat geht, 4x5, 8x10, wo man auf alle Fälle davon profitieren kann. Man müsste sich nur wieder eine Dunkelkammer einrichten, formuliere ich das mal so rum. Und ich denke auch gerade Schwarzschild-Effekt, chromatische Apparationen, ich sag mal so, das, was du heute über eine Checkbox letztendlich ausblendest, den Farbquerfehler und diese ganzen Geschichten oder Tonnen- und Kisseneffekte einfach ausblenden, das kennt man auch aus anderen Zeiten. Und ich denke, das sind Sachen, die baut man heute auch in der bewussten Planung mit ein.
Also wenn du jetzt sagst, du würdest sowas mit in die Planung einbauen, also ich bin jetzt normalerweise, wenn ich nach Hause komme, Bilder lade, die in Lightroom in meinem Fall dann eben zum Beispiel anschaue und dann eben, wie du gerade gesagt hast, auch einfach zwei, drei Häkchen setzen, dann hat sich das ja so ein kleines bisschen schon erübrigt. Wie wird sich das dann bei dir konkret darstellen?
Ich würde sagen, im Vorfeld, also sprich bevor ich, nein, im Grunde genommen, wenn ich draußen bin beim Fotografieren, ich persönlich verwende gerne Festbrennweiten, da sind chromatische Apparationen eh schon mal mehr oder minder Schnee von gestern. Und was die Effekte anbelangt, du hast ja gerade bei Weitwinkelobjektiven oftmals eine gewisse Verzerrung. Und viele meiner Aufnahmen, die sehen zwar nach Weitwinkel aus, sind aber eher Standardbrennweite, leichtes Tele und dann im Hochformat zweireihiges Panorama. Und die werden montiert und damit bekomme ich einen ganz anderen Eindruck in der Tiefenwirkung letztendlich auch.
Das finde ich spannend. Ich würde eigentlich normalerweise davon ausgehen, dass ich beispielsweise diese ganze Verzerrung häufig in meiner Fotografie genau dafür nutze, zu sagen, okay, ich möchte die haben, weil beispielsweise, wenn ich jetzt mit, sagen wir, unter 20 mm fotografiere, bekomme ich ja aus Linien, die im Fluchtpunkt zusammenlaufen, sehr schön die Diagonalen, die halt den Betrachter vielleicht oder die Betrachterin durchs Bild leiten können oder so. Das heißt, für mich ist das eigentlich ein Effekt, den ich besonders mag. Jetzt sagst du, okay, ich möchte das sozusagen ein kleines bisschen weniger weitwinklig und mehr komprimiert haben. Hat das bei dir dann auch eher eine geschmackliche Komponente oder siehst du da auch einen kompositorischen Vorteil im Allgemeinen?
Ob es ein Vorteil ist, weiß ich nicht. Was mir bei Weitwinkelobjektiven halt schon früh aufgefallen ist, kennst du auch. Du hast den Vordergrund groß und je weiter es in die Tiefe geht, desto kleiner werden die Elemente, bis sie irgendwann im Hintergrund verschwinden und somit gesehen kompositorisch eher eine untergeordnete Rolle spielen. Gehe ich jetzt her, nehme ein leichtes Tele und baue mir daraus später mein Panorama zusammen und schneide es zu, dann hast du eine ganz andere Tiefenwirkung, weil du hier den Hintergrund weiter reinrückst. Und damit bekommst du eine andere räumliche Tiefe.
Das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Man könnte jetzt auch so sagen, naja, Robert Capa meinte immer, wenn das Bild nicht gut genug ist, ist man nicht nah genug dran.
Heißt, näher ran.
Genau, richtig. Müsste jetzt der Berg ein kleines bisschen mehr mit dem Fußzoom näher rangeholt werden, damit man an der Stelle besser fotografieren kann. Geht natürlich nicht immer, ne? Das kennen wir ja alle. Ich habe das ja schon tausendmal hier auch thematisiert. Was mache ich, wenn ich an der Klippe stehe oder direkt, ne, ins Wasser laufen müsste am Meer, um den Berg auf der anderen Fjordseite irgendwie ranzuholen? Das stimmt auf jeden Fall. Ich möchte aber von der technischen Seite noch ein kleines bisschen wieder zurück zu einem anderen Punkt, den ich gerade ganz interessant und bei deiner Geschichte auch anschlussfähig fand. Ich habe neulich mal den Petapixel Podcast gehört. Das ist ein amerikanischer Podcast, wo es eigentlich um Fotografietechnik ging. Und dort hatten die jemand von KH, das ist so ein bisschen das MPB Amerikas, sage ich mal. Mhm. Und der hat sehr viel darüber gesprochen, dass junge Leute bei denen größtenteils bei den Gebrauchkameras immer wieder analog oder auch kleine digitale haben wollen. Und in dem ganzen Zug wurde dann darüber gesprochen, dass ja Gen Z beispielsweise die Imperfektion des Bildes, gerade bei so kleinen Digitalkameras oder analog, sehr, sehr viel mehr wertzuschätzen wissen, als jetzt die Perfektion, die durch KI und halt die beste Technik bereitgestellt wird. Hast du da zum Beispiel auch so nostalgische Gefühle? Oder wie siehst du eigentlich im Zeitalter der Perfektion so ein kleines bisschen dann in der Retrospektive auch das, was du früher in der Analogzeit gemacht hast?
Warte mal schnell, ich muss die Instax zur Seite legen, nicht, dass die jemand sieht. Das Interessante bei der ganzen Diskussion um die Analogfotografie, die jetzt gerade wieder so mit aufbäumt, es sind ja im Grunde alles Protagonisten, die das Analoge selbst gar nicht mehr miterlebt haben. Also sie kennen nicht die Vorteile, die durch die Digitalkamera im Grunde genommen in den Vordergrund gestellt wurden. Wir würden heute von einem technischen Zeichner nicht erwarten, dass er am Reißbrett steht und vielleicht noch eine 3D-Zeichnung mit anfertigt. In der Fotografie heißt es dann auf einmal wieder, nein, nur die echte Fotografie ist die Analogfotografie. Das ist so ein Anachronismus, dem kann ich persönlich wenig abgewinnen. Du hast eine andere Herangehensweise, wenn du analog fotografierst. Und das finde ich das Interessante, weil du nimmst dir deutlich mehr Zeit und konzentrierst dich mehr auf dein Motiv, als einfach drauf loszufotografieren. Und das nutze ich sehr wohl. Und wo ich auch immer wieder am Überlegen bin, und da stelle ich mir selbst immer wieder ein Bein, weil Dunkelkammer und so, wäre wirklich eine 4x5 gebraucht, umgerechnet mit einem 35mm Objektiv. Also das dürften dann so um die 70, 80mm sein. Und dann einfach auf Sofortbildmaterial fotografieren, weil es dann auch das Unverfälschte zeigt, also sprich das physisch Reale. Wobei das natürlich auch immer die Frage ist, möchte ich denn das physisch Reale zeigen oder möchte ich vielleicht einen idealisierten Eindruck präsentieren? Das sind ja immer so die Gratwanderungen, zwischen denen man sich bewegt.
Genau. An der Stelle wäre dann ja so ein bisschen die Frage, ob die analoge Fotografie oder auch die Imperfektion der günstigen Digital-Kompaktkamera mehr oder weniger dafür sorgt, dass die Landschaft als solche, wenn wir jetzt in der Landschaftsfotografie bleiben, wieder glaubhaft wird, weil im Zeitalter von Photoshop, KI und dergleichen haben ja Leute mehr oder weniger schon die Authentizität des Bildes so weit angezweifelt, dass man eigentlich nichts mehr glaubt. Und auch in meinem Feed macht sich seltsamerweise in den letzten Wochen immer mehr bemerkbar, dass Leute eben Sachen hochladen, die so gar nicht existieren. Ich habe neulich, bestes Beispiel, mal wieder was gesehen, so Vergleich USA-Spanien und dann Grand Canyon und dann irgendein Canyon in Spanien. Und da waren halt auch diverse Locations dabei, die ich eigentlich kannte, wo dann der Name drunter stand. Ich dachte so, da war ich schon, das sieht nicht so aus. Waren KI-Bilder. Und dass sozusagen dadurch auch ein kleines bisschen wieder die Glaubwürdigkeit des Mediums in den Vordergrund tritt und der dokumentarische Charakter, das, was vielleicht bei diesen ganzen idealisierten Landschaften, die wir ja auch fotografieren zum Teil oder zumindest ich, absolut abgeht.
Das ist definitiv eine Herausforderung, in der wir uns gerade sehen. Mir fällt immer mehr auf, dass Bilder auftauchen mit der Ortsangabe, wo ich mir denke, sorry, aber das haut vorne und hinten nicht hin. Und da stelle ich mir schon die Frage, wo geht die Reise hin? Was kann man noch glauben? Grundsätzlich ist die Frage, muss ein Foto die physische Realität zeigen? Das ist, ich denke, bei Pressebildern oder bei der Berichterstattung, ja. Wenn ich Landschaften fotografiere, natürlich habe ich einen gewissen Spielraum zu idealisieren. Ich, wie du auch, vermute ich, nutzt du ganz gerne, oder ich persönlich nutze ganz gerne inhaltsbasiertes Füllen, wenn ich irgendwie eine Flurbereinigung am Rand mache, dass irgendein Straßenschild noch mit raus soll oder ein Mülleimer weg soll. Allerdings fange ich nicht an und fange oder pack da Menschen mit rein oder pack da Autos mit rein oder ganze Gebäude oder fange an, die Bilder miteinander zu kombinieren, was ja wiederum auch häufig gemacht wird. Eine andere Geschichte ist, sieht man auch immer wieder bei verschiedenen Fotografen, New York Standardperspektive mit den Bohlen vor. Das ist ja auch nicht ein Bild, was dort gezeigt wird. Da wird der Vordergrund scharf belichtet, da werden die Gebäude hinten scharf belichtet, da wird das Meer mit der entsprechenden Belichtungszeit belichtet. Und wenn da die Lichter hinten angehen in den Häusern, werden die auch nochmal separat fotografiert und der Himmel wird auch separat fotografiert. Das ergibt später ein Bild. Es ist ein Composing. Zeigt dennoch eine physische Realität. Das ist die Frage, wie will man mit solchen Sachen umgehen?
Also ich glaube immer, als Fotograf ist es relativ einfach, sich da zu situieren. Man muss halt das machen, wo man sich selbst mit wohlfühlt. Und da gibt es ja von bis. Das finde ich gar nicht so problematisch. Ich glaube eigentlich, der Punkt, den man da hat, ist als Konsument solcher Bilder eigentlich immer, wie der Wahrheitsgehalt aussieht. Bei dem New York-Beispiel zum Beispiel würde ich jetzt sagen, naja gut, wenn ich dort gestanden hätte, und das ist immer so meine Baseline, das sage ich auch immer bei meinen Workshops und wenn ich irgendwas schreibe und sowas, ist, wenn jemand dort steht und die Szenerie sieht und dann das Bild sieht, ob er dann denkt, es ist eine Repräsentation, die in etwa dem entspricht, was er oder sie dort erlebt hat. Und wenn ich jetzt sage, ich mache ein Timeblending, zum Beispiel in der blauen Stunde, um bestimmte technische Limitationen der Kamera zu umgehen, dann würde ich sagen, ist das vollkommen legitim. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Spitzlichter versuche, hinten vernünftig auszubelichten, dass ich alle Details in den Spitzenlichtern habe, die ich ja mit dem bloßen Auge durchaus sehen kann, dann ist das definitiv kein großes Problem. Wenn ich jetzt aber anfange, den brennenden Himmel über New York gleichzeitig mit der blauen Stunde und den Lichtern zu kombinieren, was es so in der Realität nicht gegeben hat, das ist so eine Spezialität, das hat zum Beispiel Elia Locardi früher immer sehr, sehr gerne gemacht oder sowas. Das wäre zum Beispiel, wo ich meine Linie ziehe. Und ich versuche, die Linie immer so zu ziehen, dass der Betrachter oder die Betrachterin nachher sagen würde, es ist authentisch. Und deswegen, kurzer Rückgriff auf das, was du gesagt hast, würde ich zum Beispiel auch keine Straßenschilder oder Mülleimer wegmachen, weil das sind permanente Objekte. Personen zum Beispiel wegzumachen oder einen Zweig irgendwie mal, ich sag mal, aus dem Bild herauszuhalten, nicht abzubrechen, nur herauszuhalten. Solche Sachen, das würde ich auf jeden Fall machen. Alles, was temporär ist, das ist so mein persönliches Limit, weil ich immer das Gefühl habe, in Bezug auf Betrachter oder Betrachterin, ist das noch authentisch genug, um der Realität zu entsprechen. Ein Blatt wegzumachen, was gerade irgendwo auf dem Boden liegt oder ein Zweig, der am nächsten Tag oder so von dem Bach zum Beispiel dann weggespült werden könnte, kein Problem. Alles darüber hinaus eher schwierig. Aber wie gesagt, ich würde immer sagen, man muss sich immer so ein bisschen als allgemeine Faustregel vielleicht überlegen, was die Leute, die die Bilder nachher sehen, denken. Weil ich als Fotograf kann mir ja ganz bequem einfach sagen, okay, das ist mein Limit, das ist mein Limit. Aber man möchte ja auch nicht, dass das immer weiter sozusagen in eine Richtung dann weiter eskaliert, sodass man immer mehr dazu gezwungen wird, vielleicht auch seine Bilder zu optimieren, weil man sonst nicht in Anführungsstrichen der Aufmerksamkeitsökonomie standhalten kann. Ne?
Ja, das ist definitiv eine Herausforderung. Du bist gut, du nimmst ein Blatt weg, andere legen extra ein Blatt rein, damit sie einen Eyecatcher haben. Über die Philosophie kann man schmunzeln oder diskutieren. Ja. Nein, ich finde, man muss letztendlich zu dem Bild stehen, wie du sagst. Und wenn ich sage, okay, das Bild habe ich so gesehen, das fotografische Handwerkszeug, um dahin zu kommen, ist ein bisschen aufwendiger, dann stehe ich dazu. Aber dann wirklich, wie du auch gerade gesagt hast, flammenden Himmel reinmontieren, nee, bin ich nicht. Also ich nehme das, was ich physisch vor Ort gesehen habe und das wird auf eine gewisse Art und Weise idealisiert, indem dann mal ein Mülleimer oder ein Verkehrsschild in der Flurbereinigung verschwindet.
Werbung. Falls ihr Lust habt, mich 2027 auf eine meiner beliebten Fotoreisen zu begleiten, dann könnt ihr jetzt auf meiner Homepage mal nachschauen. Da gibt es die ersten Angebote für 2027. Unter anderem kann man jetzt die Finnland-Tour im Januar buchen, wenn ihr also ein bisschen Abkühlung gerne möchtet und die plus 30 Grad eher gegen minus 15 Grad tauschen wollt, wäre das auf jeden Fall genau das Richtige für euch. Und auch die Tour in den Voralpen ist mittlerweile buchbar, da könnt ihr also gerne vorbeischauen. Für alle, die dieses Jahr noch mit mir reisen wollen, gibt es nur noch die Möglichkeit, Anfang Oktober mit auf die Lofoten zu kommen oder mit meinem Kollegen Kilian Schönberger zusammen am Anfang des Dezembers nach Madeira. Alles andere ist bereits ausgebucht. Vielen Dank und jetzt erstmal viel Spaß mit der zweiten Hälfte des Podcasts. Dann würde ich noch mal ganz gerne zurück auf deine fotografische Vita kommen, weil du hast gesagt, 2000 hast du dann wieder angefangen zu fotografieren. Das war ja dann wahrscheinlich auch noch analog, aber dann bist du ja irgendwann zum Digitalen auch gewechselt. Was war denn dann so, sag ich mal, der zweite Abschnitt deiner fotografischen Karriere? Weil jetzt bist du ja, soweit ich weiß, Vollprofi und machst das ja jetzt auch schon viele Jahre professionell. Wie ist es denn eigentlich dazu gekommen?
Ich habe 2004 auf Spitzbergen gearbeitet und da dachte ich mir das erste Mal so, boah, es müsste sowas geben wie Fototouren. Und das war dann immer so ein Hin und Her, ja, aber was ist, wenn da eine Frage kommt, die jemand eine Frage stellt, du kannst sie nicht beantworten, peinlich, dies, das, jenes. Das war so ein Entwicklungsschritt. 2007 dachte ich mir, Mensch, Fotoreisen, das müsste doch irgendwie. 2009 hat es sich ergeben, dass Fotoreisen möglich sind und seitdem bin ich im Grunde genommen mit dabei. Das war der Einstieg und das hatte ich dann über die Jahre hinweg mit Workshops ausgebaut. Die Volkshochschulen, man kann den Typen kennenlernen, man kann ein Gespür dafür kriegen, komme ich mit dem 10 oder 14 Tage zurecht, wenn ich unterwegs bin. Und die Fotoreisen kürzer oder länger in die verschiedensten Teile der Welt. Und nebenbei halt schreiben, das ist halt, ich sag mal fast das Brot, beziehungsweise auch das Aufmerksam machen und Appetit wecken, dass man rausgeht. Und dass man rausgeht, das ist ja genau ein weiterer Punkt, wie ich unsere Art der Fotografie gegenüber KI unterscheide. Wir vermitteln draußen Erlebnisse. Das Erlebnis ist es, was wir transportieren für die Daheimgebliebenen. Und das ist das, was KI in der Form noch nicht kann. Da sehe ich ganz klar unseren Vorteil drin.
Ja, das ist auch immer so ein bisschen, wenn ich mit Kilian Schönberger zum Beispiel oder Kai Hornung oder anderen meiner Kollegen dann noch irgendwie quatsche und wir dann immer so sagen, naja, wie future-proof, also wie sicher für die Zukunft ist dieser Job eigentlich, weil ja immer mehr durch KI wegrationalisiert wird und ich ziehe mich dann auch immer genau auf diese Position zurück und sage, naja, ich glaube ehrlich, dass die Erlebnisse, die man hat, zu denen die Kamera einen befähigt, wenn man dann die Motivation findet, morgens aufzustehen, den Sonnenaufgang zu sehen, vielleicht irgendwo in einem Bach, irgendwo in der Wildnis zu stehen, halb um die Weltgeschichte zu fliegen und ganz viele neue Leute kennenzulernen, das kann man nicht ersetzen. Das heißt, der Reiseleiter-Aspekt dessen, was wir tun, der ist schwierig weg zu rationalisieren durch KI. Die Bilder schon eher.
Ja.
Gut, da wäre jetzt meine Frage, wenn wir mal ganz dystopisch sind, wie glaubst du, wird das wegrationalisiert?
Ich denke, mit Tools, die es jetzt vielleicht in der Form noch nicht gibt, du hast genügend Online-Reiseführer, die dich hierhin führen, dahin führen. 111 Dinge, die du hier und dort gesehen haben musst, da gibt es ja genügend Spielereien. Über Sinn und Zweck kann man auch diskutieren. Ich vermute, dass sich viele dann letztendlich ihre Reise zusammenstellen, googeln, schauen, was gibt die Karte her, was gibt es an Hotspots, sind ja genügend Fotos hinterlegt und sich auf der Basis dann ihre Reise zusammenbauen, sodass der Reiseleiter in der Form rausfällt. Ob dann so Details mit drin sind, zu der Uhrzeit hier, zu der Uhrzeit dort, ist eine ganz andere Frage.
Das ist ganz witzig. Da habe ich mal mit Bastian Werner zum Beispiel auch drüber gesprochen. Mhm. Und er sagte, naja, der Grund, warum er zum Beispiel auch viele seiner Koordinaten halt verkauft oder warum Sven das zum Beispiel auch macht, also Sven Herd, ist, dass sie sagten, dass Leute, die ohnehin sehr, sag ich mal, tech-savvy sind und viel, viel Zeit mitbringen, wie ich ja auch. Ich habe immer mal alle meine Ziele suche ich in der Regel selbst raus. Ich benutze keine vorgefertigten Koordinaten etc. pp.
Genau.
Das kann ja jeder machen. Aber es geht natürlich auch so ein kleines bisschen darum, mit der Person unterwegs zu sein, diesen Fotografiestil mitzuerleben. Es geht um das Gruppenerlebnis. Es geht darum, dass man nicht selber fahren muss, dass man nicht selbst seinen Flug buchen muss, dass man sich eben auch einfach hängen lassen kann und einfach genießen kann, sich treiben lassen kann und die ganzen Entscheidungen, die wir treffen, ne? Also ich liege ja teilweise nachts wach und überlege, okay, wenn jetzt morgens das und das passiert, wo gehe ich mit den Leuten hin und schlafe dann gefühlt kaum, weil ich irgendwie Angst habe, dass ich nachher eine Fehlentscheidung treffen könnte. So wichtig ist mir das dann auch, dass man diese ganze Verantwortung halt auch abtreten kann. Und da geht es dann natürlich auch mehr darum, als schlicht und ergreifend, ich weiß, wo Motiv A oder B ist. Und selbst da möchte ich immer noch behaupten, ich habe jetzt gerade relativ viel über digitales Location Scouting für mein Buch geschrieben, gibt es immer noch Möglichkeiten, Motive und Orte zu finden, die so nicht vorhanden sind, die aber hervorragend sind, die aber noch nicht aufzufinden sind. Das werden immer weniger. Es gibt immer mehr im Internet zu finden. Aber ich glaube, auch da können gut organisierte Fototouren zum Beispiel immer noch einen Vorteil bieten, also auch rein vom motivischen her. Und dementsprechend weiß ich nicht, ob das jetzt stimmt, weil alle Leute, die, und ne, ich meine, da dürfen jetzt gerne die Hörer und Hörerinnen auch mal ihren Senf dazu geben. Das würde mich nämlich wirklich sehr interessieren. Die gibt es schon. Es gibt immer die Leute, die einfach Koordinaten runterladen und sagen, ey, ich mache eine eigene Tour. Vollkommen super, finde ich vollkommen in Ordnung. Genau das Gleiche habe ich doch früher auch gemacht. Aber es gibt eben auch die, die dieses Gesamtpaket gerne haben wollen würden. Und ich glaube, ehrlich gesagt, die wird es auch noch ein paar Jahre geben.
Du hast einen sehr zutreffenden Punkt gerade noch mit angeführt, Verantwortung. Und das ist etwas, wo viele sagen, dessen entledige ich mich. Das übergebe ich alles jemandem anderen, der kümmert sich, dass ich von A nach B komme, dass ich dies habe, dass ich jenes habe, der weiß, wann ich wo stehen muss. Und das ist etwas, ein Komfort, den viele Menschen bevorzugen. Und das ist ein Aspekt, genau, den wir mitbringen. Und wie du sagst, wir sind es, die nachts wach liegen und überlegen, kann ich dahin? Ah, was ist, Mensch, wenn morgen früh der Nebel fehlt, was habe ich als Alternative? Gehe ich vielleicht doch lieber dahin oder gehe ich dahin? Wie erkläre ich es, dass wir jetzt doch nochmal einen Location-Wechsel haben, im Gegensatz zu dem, was ich gestern Abend angekündigt habe? Das sind so die Sachen, mit denen dürfen wir uns dann vor Ort arrangieren und auseinandersetzen. Für die Teilnehmenden ist es nachher nur einfach, boah, war eine geile Tour. Die kriegen von dem alledem nichts mit. Und das wird einem Alleinreisenden, glaube ich, auch eher etwas schwieriger sein zu vermitteln.
Ja, wobei ich glaube, bei mir blutet das auch immer so ein bisschen in die Alltagskonversation mit rein, wenn wir dann am Esstisch sitzen und ich am Handy bin und das 10. Wettermodell nachschaue, um den Abgleich zu machen, ob das, was ich prognostiziere, auch wirklich eintritt. Und wenn man dann noch jemand anderen dabei hat, wenn ich mit Kilian zum Beispiel zusammen eine Tour gebe oder so, dann wird das Ganze noch extremer, weil wir dann immer noch zwei Meinungen dazu haben und uns irgendwie einig werden müssen.
Jo.
Aber das klappt
und wahrscheinlich 15 Wettermodelle.
Ja, ja, natürlich.
Alles. Ja, und dann wahrscheinlich 15 Wettermodelle, weil Kilian ja nochmal eine andere App verwendet. Und dann hängt man wirklich in der Bredouille, machen wir so rum. Ach, nehmen wir doch was ganz anderes.
Genau, richtig.
Ja.
Aber gut, ich will nicht zu viel über Fototouren reden eigentlich. Ich habe nur noch eine Frage im Anschluss, weil du sagtest, du hast 2007 schon überlegt und dann hat es ein bisschen gedauert, bis das in Anführungsstrichen möglich wurde. Ich habe da auch mal länger drüber nachgedacht, weil ich bin ja jetzt noch nicht ganz so lange dabei. Ich habe meine ersten Workshops und so 2014, 15 gegeben. Witzigerweise übrigens auch für Volkshochschulen hier in Münster beispielsweise. Und glaubst du, dass das erst seitdem ein patenter Markt war, weil genug Leute Digitalkameras hatten, sodass man sich damit wirklich auseinandersetzen konnte, dass der Markt für solche Fotoreisen dann erst dann entstanden ist? Oder was hat dich zu der Überlegung gebracht, dass es vielleicht 2007 noch nicht möglich war, aber dann später schon?
Möglich war es schon. Es gab ja schon Fotoreisen in den 1990ern. Ich glaube, sie sind salonfähig geworden, beziehungsweise haben sich nach und nach etabliert. Die Digitalgeschichte ist sicherlich ein Aspekt. Zum anderen denke ich aber auch Foren wie Foto-Community und Co., die tragen auch noch was mit dazu bei, dass die Leute dann eben animiert wurden. Boah, ich habe das und das gesehen. Boah, da gibt es eine Tour hin, dann kann ich da ja auch mal hinkommen. Für mich beispielsweise war Jordanien, Petra, die Stadt der Nabatäer, die habe ich das erste Mal gesehen Ende 1980. Also in den 1980ern. Und da dachte ich mir, boah, da muss man mal hin. Aber gedauert hat es irgendwie bis 2013, bis ich dann mal hingekommen bin, eben im Rahmen einer Fototour. Das sind so Sachen, ich glaube einfach, das hat so nach und nach, hat sich der Weg geebnet durch die Digitalfotografie und dann letztendlich auch die unterschiedlichen Communities und Plattformen im Netz.
Dann würde ich ganz gerne an der Stelle auch mal auf deine Fotografie eingehen. Ich habe dann mal so ein bisschen nach Zingst auf deiner Homepage gestöbert und mir alles Mögliche mal angeschaut. Und ich fand zwei Sachen besonders interessant. Ich fange mal mit der ersten an. Und zwar fotografierst du sehr, sehr viel in Deutschland. Und ich fand das sehr spannend, auch viele Motive in Deutschland zu sehen, die man selbst von anderen Fotografen, die viel hier in unserem Land fotografieren, nicht so häufig sieht. Also wenn ich jetzt mal geschaut habe, sowas wie Amrum beispielsweise, findet man jetzt nicht in jedem Portfolio. Und ich fand es irgendwie ganz spannend, mal da durchzuschauen, was es da so alles gibt und wie du so fotografierst. Und die klassische, traditionelle, ich sag mal, Wildnis- und Instagram-Landschaftsfotografie, wo dann immer größer, höher, weiter und sowas ist, steht in dem starken Kontrast zu dem, was du machst. Und ich fand es irgendwie interessant. Du schreckst sozusagen nicht vor der Zivilisation zurück. Also diese deutschen Landschaften, also wenn wir jetzt mal kurz Sundsacker, Augsburg und solche Geschichten sind auch mit dabei. Ich meine, Augsburg ist ja deine Heimatstadt, das verstehe ich. Aber wie motivierst du dich dazu, genau diese Orte aufzusuchen und warum entscheidest du dich dann auch für genau diese Orte?
Mir war es wichtig, und das ist ein Entwicklungsschritt über die Jahre weg. Ich habe am Anfang auch die ganzen Highlights. Oh, du musst an die Kreideküste, du musst in die Sächsische Schweiz, du musst dahin, du musst dieses, du musst jenes. Das sind Sachen, die sind ja im Grunde genommen tot fotografiert. Entschuldige die Wortwahl. Wenn, ja, tot fotografiert. Ich glaube, das trifft es am ehesten. Und irgendwann habe ich da mal angefangen, fotografiere den Ort doch einfach mal anders. Das darf ruhig die Sächsische Schweiz sein, ruhig vorne am Ferdinandfelsen. Wenn du den hochkommst, dann drehen sich alle nach rechts weg und haben den Blick auf die Basteibrücke. Da passt idealerweise zwei Stative oder passen idealerweise zwei Stative hin. Da drängen sich dann 6 bis 8 Stative. Jeder versucht, die Perspektive zu kopieren. Gehst du auf diesem Felsen nach links, hast du freies Feld, kannst den kompletten Steg für dich alleine bespielen und hast Aussichten, wo die Leute nachher sagen, boah, wo ist denn das? Da war ich ja noch nie. Ja, stimmt, du standst 8 Meter weiter rechts. Und das ist irgendwann zu einer fixen Idee geworden, Orte so zu fotografieren. Geroldsee ist genau das Gleiche. Alle stehen sie oben an der Almhütte. Also A, fotografiere ich die Almhütte dann so, wie man sie nicht erkennt, als diese Almhütte. Oder aber ich gehe unten am See oder ich gehe am See entlang. Da kommen unzählige Motive, wenn ich es schaffe, mich drauf einzulassen. Und es muss um die Corona-Zeit rum gewesen sein, als mein Kollege oder ein Freund von mir meinte, du fotografierst eigentlich nie in Augsburg, mach doch da mal was. Nicht so gähn, Augsburg, super. Und dann habe ich mit der Stadtmauer angefangen und bin abends, oder ich sag mal in der Abenddämmerung durch die Stadt gezogen und bin auf Sachen gestoßen, wo ich mir dachte, wow, es muss nicht immer die Totale sein mit dem Weitwinkel, sondern gezielt 3, 4 Schritte zurück, leichtes Tele isolieren, Intimate Landscape, also wirklich mit einzelnen Landschaftselementen arbeiten. Und damit habe ich dann immer mehr angefangen. Das ist die eine Antwort. Die andere Antwort, wenn wir mal schauen, wie viel Zeit wir zum Fotografieren zur Verfügung haben und wie viel Urlaub wir zur Verfügung haben, dann kommt da so eine ganz leichte Schere. Und ich möchte das Fotografieren ja nicht nur auf Reisen konzentrieren oder fokussieren, sondern ich möchte auch hier im heimischen Umfeld fotografieren. Und dazu fällt mir immer wieder Hans Strand ein, die besten Motive findest du im Umkreis von 30, 40 Kilometern zu deiner Wohnung. Warum? Weil ich genau hier die Möglichkeit habe, auf das jeweilige Licht zu reagieren. Ich weiß, wann ich wo bei welchem Licht sein kann oder wo sich ein schönes Motiv ergibt. Und dann ist es manchmal, das Licht wird, hinfahren, kurz warten, fotografieren, nach Hause fahren. Und je öfter ich an einem Ort bin, desto mehr Lichtsituationen ergeben sich und desto gezielter kann ich darauf reagieren und umso größer wird mein Archiv für genau diesen einen Ort und ich kann mir einfach das Highlight raussuchen.
Also ich würde an der Stelle, wenn ich da einmal reingrätschen darf, mich mal dazu äußern, weil Hans Strand sagt das so, aber ganz ehrlich, aus Schweden hat er jetzt nicht so sonderlich viel in seinem Portfolio. Ein bisschen, aber nicht viel.
Nee.
Also ich weiß nicht, dass da...
Nee, er hat ein paar Sachen. Er ist bekannt für andere Bilder, formulieren wir das mal so.
Ja.
Dennoch, ich fand den Satz sehr interessant. Als ich den gelesen habe, Anfang der 2010er, dachte ich mir, ja gut, kann man mal machen. Draußen in der großen, weiten Welt ist es viel interessanter. Mittlerweile komme ich immer mehr zu der Erkenntnis, dass ich sage, Mensch, schau dich mal zu Hause um, reagier mal darauf, reagier mal hierüber. Und da kommen mit der Zeit super schöne Sachen zustande. Gut, du hast Augsburg angesprochen als meinen Wohnraum. Damit bin ich vielleicht auch in einer... ich sag mal, fast privilegierten Region, was dann den Blick nach Süden anbelangt. Ich habe das Fünfseenland, ich habe das Alpenvorland, ich habe die Alpen. Allein da ergeben sich Möglichkeiten, das ist gigantisch. Um auf die Küste zu kommen, Amrum, ich weiß, viele fahren gerne nach Sylt. Möchte ich Dünen fotografieren, würde ich persönlich Amrum bevorzugen. Und ich bevorzuge Amrum speziell in den Wintermonaten aus zwei Aspekten. Zum einen, das Wasser steht in den Wintermonaten höher an. Das heißt, dieser breite Kniepsand, der da vorne ist, dieser Strand mit 1 bis 1,5 Kilometer Breite, der ist in den Wintermonaten deutlich kürzer und häufig mit Flutmulden gefüllt oder Gezeitentümpeln, sodass ich direkt an den Dünen oftmals Wasser habe. Und in den Dünen, durch den gefrorenen Boden, habe ich auch oftmals kleine Seen mit drin. Und das ermöglicht mir wieder ganz andere Perspektiven, beispielsweise auf den Leuchtturm von Amrum. Ein weiterer Aspekt ist, die ideale Position, um diesen Leuchtturm zu fotografieren, liegt auf dem FKK-Campingplatz. Die pochen zum einen auf die Einhaltung ihrer Vereinstracht und die werden ziemlich kritisch, wenn du da mit der Kamera aufläufst. Also bleiben mir die Wintermonate, um da zu fotografieren.
Das klingt auf jeden Fall lustig. Nee, mit den FKK-Leuten würde ich mich dann auch nicht unbedingt anlegen wollen. Mir ist noch eine zweite Sache auf deiner Homepage aufgefallen, die ich auch sehr positiv fand. Und zwar gibst du immer deinen Bildern Kontext. Also du hast keine klassische Galerie, wo immer ein Bild und noch ein Bild, sondern du organisierst das eher in Serien. Und auf der einen Seite hast du einen Blog, wo also viele Bilder findet man auch nur in deinem Blog, immer mit dem Kontext der jeweiligen Reise, teilweise von den Fotoreisen, teilweise von Privatreisen. Und du hast die Sektion Impressionen, aber auch da hast du immer einen Text, der erstmal einleitet, was man denn da eigentlich so sieht. Und das fand ich sehr spannend. Ich habe da mal so ein, zwei von gelesen. Wie wichtig findest du ist für die Präsentation die Zugabe von Text zum Interpretationsfreiraum der Leute? Also man schränkt ja auf der einen Seite ein kleines bisschen auch ein, was die Leute dann sehen und wie sie die Bilder interpretieren. Aber auf der anderen Seite bekommen sie Kontext, um sozusagen ein kleines bisschen mehr Informationen zu den Bildern zu bekommen. Wie siehst du das? Und warum entscheidest du dich auch dafür, das immer zuzugeben?
Die Kommunikation ist immer bidirektional. Der Betrachter kennt vielleicht den Fotografen, dann weiß er ein bisschen was über die Bilder, weil er was über das Wesen des Fotografen kennt. Und der Fotograf wiederum kennt seine Zuschauer, der weiß, was sie interessiert und wird vielleicht danach fotografieren. Den zweiten Part versuche ich rauszulassen, zumal übers Internet. Ich weiß eh nicht gezielt, wer da immer letztendlich dann mit von der Partie ist. Mir ging es darum, einfach nur losgelöst ein Bild. Ach, das sieht ja schön aus. Sage mal, das sieht ja schön aus. Das ist jetzt nicht meine Baustelle. Ich möchte Hintergrundwissen mit dazugeben und dann auch in die Landschaft hineinführen. Und mit Hintergrundinformationen habe ich oftmals den Eindruck, versteht man andere oder kann Bilder anders interpretieren, bekommt einen anderen Zugang. Das ist jetzt meine Herangehensweise. Und das versuche ich auch bei Workshops immer mit reinzugeben. Also nicht einfach nur so, wir sind hier am Motiv fotografiert, sondern Eigenheiten um das Motiv herum. Was ist das besondere Mensch? Ich habe jetzt auch gerade die Seite aufgemacht, habe den Gardasee zentral vor mir. Stellt euch mal die Felswände vor. Wie sieht es wohl unter der Wasseroberfläche aus? Geht es da vielleicht so steil weiter? Wie tief wird der See wohl sein? Was wird denn da hinten gehalten? Es geht ja dann in die italienische Tiefebene. Und wenn man dann so ein bisschen ausholt in die Eiszeit, mal die Gletscherströme erklärt, wie das geschliffen wurde, dass es im Grunde genommen nur ein Seitenarm der Edge war. Man bekommt nach und nach einen anderen Zugang und fängt an, andere Sachen wahrzunehmen. Und das ist das, worum es mir geht, die Wahrnehmung vor Ort.
Ja, ich habe aber auch ein bisschen das Gefühl, dass teilweise Motive, also gerade jetzt nicht Landschaftsmotive, sondern du fotografierst ja dann auch viel Zivilisation mit. Also jetzt zum Beispiel bei Etretat seid ihr im Le Mans Saint-Michel gewesen und auch auf der Festung. Und dann gibt es halt auch, finde ich, immer ein bisschen mehr Kontext für Motive, die man vielleicht so erstmal nicht fotografieren würde. Also ich zumindest nicht, für traditionelle Reisemotive. Ich habe jetzt hier beispielsweise mal ein Bild offen, da sind einfach ein paar Felsen, die im Prinzip eingemauert wurden mit so einem Regenablauf und sowas. Und das sind dann so Sachen, wenn ich dann erstmal ein bisschen was lese über den Le Mans Saint-Michel, dann wird das natürlich auch interessanter, bestimmten Sachen durch diesen Kontext Charakter zu verleihen und sie auch ein bisschen in den Vordergrund zu heben und das Bild in Anführungsstrichen relevanter zu machen. Und das fand ich auch generell bei den Impressionen, die ich so durchgelesen hatte im Vorfeld, sehr interessant, dann ändert sich natürlich auch der Blick auf die Bilder nochmal extra.
Genau, also mit Hintergrundwissen bekommst du einen anderen Bezug zum Ort und fängst dann an, einzelne Elemente auf einmal als Motiv zu entdecken. Genau. Für mich war früher Zivilisation, das geht gar nicht. Ich will reine Natur. Reine Natur in Europa, speziell Deutschland, das ist Utopie. Die Landschaft hier wird, oder die Natur, der Naturraum wird seit gut 5000 Jahren von Menschenhand geformt. Und manche Sachen haben wir stark überformt. Und mittlerweile bekommt es auch nochmal eine weitere Qualität, wenn ich mir die Auswüchse anschaue, wie wir gerade bauen und was wir gerade alles bauen. Und auch das können interessante Motive sein, wenn ich es schaffe, mich darauf einzulassen. Im Freundeskreis heißt es manchmal, wie kannst du Stromleitungen fotografieren? Schön ist was anderes. Und wenn wir mal den Begriff Ästhetik nehmen, Ästhetik in seiner ursprünglichen Form bedeutet ja nichts anderes als die sinnliche Wahrnehmung. Und ja, sie sprechen meine Sinne an. Ob sie das schön tun, ist eine ganz andere Frage. Oder sind das Auswüchse, die ich in dem Augenblick dann leicht idealisiert dokumentiere?
Also ich finde ja zum Beispiel jetzt, weil du gerade auch schon gesagt hattest, Augsburgs historische Stadtbefestigung, ne, das hast du auch am Anfang mal fotografiert und so, eher für ein Corona-Projekt. Daraus ist das Ganze ja dann offensichtlich auch so ein bisschen erwachsen, dass du dich noch mehr in diese Richtung so ein bisschen bewegt hast. Das ist ja auch eine Bilderserie beispielsweise, die jetzt mit klassischer Landschaftsfotografie in dem Sinne nicht so viel zu tun hat, sondern eigentlich auch eher dokumentarischen Charakter hat, aber durch so ein bisschen die Historie, also man muss dazu sagen, ich war persönlich noch nie in Augsburg, aber das hat dann für mich so mich ein bisschen daran erinnert, dass es sowas ja in Recklinghausen bei mir um die Ecke auch gibt. Und dann dachte ich, es ist auch so ein bisschen interessant eigentlich, wie das städtebautechnisch so ein bisschen entstanden ist, wie das kontextualisiert wird teilweise, was dann mehr oder weniger über die Jahrhunderte drumherum auch entstanden ist oder so. Und das wäre jetzt so eine Sache, ob das noch zur Landschaftsfotografie genretechnisch, also rein semantisch, sage ich mal, noch dazugehört oder nicht. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es das vielleicht je nach Disziplin nicht unbedingt tut, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass diese Zugabe von Informationen mich auf jeden Fall interessiert hat. Ich habe mir das angeguckt und sagte, ach, ist ja spannend, habe die Zusammenhänge zu der Umgebung bei mir auch gesehen und dachte, ach, vielleicht nimmst du ja nächste Mal doch mal eine Kamera mit, wenn zum Beispiel bei uns hier Recklinghausen leuchtet ist, wird da alles noch schön ausgeleuchtet und sowas. Das geht dann schon wieder so ein bisschen in Richtung Industriekultur, aber mich hat das auf jeden Fall motiviert und deswegen muss ich das an der Stelle nochmal positiv hervorheben.
Also Stichwort Industriekultur, da hast du bei dir oben natürlich ein Schlaraffenland. Und ist das Landschaft? Ich würde sagen, die Wortkombination Industrie-Landschaft gibt es ja, genauso wie Verkehrslandschaften, Wohnlandschaften, Kuchenlandschaften, die mir beim Bäcker immer ganz gut gefallen. Die Tatsache ist ja letztendlich, über 70% der Bevölkerung im deutschsprachigen Raum, fast 80% leben im städtischen Umfeld. Und da würde ich durchaus sagen, es handelt sich hierbei um Stadtlandschaften, also auch um Landschaft im semantischen Sinne.
Tja, ist die Frage, ob man sich dazu durchringen kann, die dann auch wirklich zu fotografieren, weil ich bin jetzt momentan zum Beispiel bei einem Kapitel in meinem Buch und da knüpfe ich jetzt einmal bei dir an und würde mal mehr oder weniger auch deine Meinung dazu hören wollen. Da geht es um Schauwerte. Und in der Aufmerksamkeitsökonomie ist es ja momentan so, dass alles, was bunt und laut und ne, gerade durch Instagram, das bekommt besonders viel Aufmerksamkeit, weil es einen Schauwert besitzt. Der knallrote Himmel über dem brachialen Gebirge, irgendwelche abgelegenen Orte in, keine Ahnung, Südrussland, weil jetzt kommt man sowieso gerade nicht hin, alles wird immer spannender und das Alltägliche tritt immer mehr in den Hintergrund. Dabei sagt ja häufig, und ich meine, ich habe da schon mit so vielen Leuten auch drüber gesprochen, so viele Podcasts zugehört, die Schönheit im Alltäglichen zu sehen, aber trotzdem dürstet uns als Menschen rein, ich weiß nicht, ob wir psychologisch einfach so ausgelegt sind, immer irgendwie das Neue, die Neugierde auf mehr, starke Kontraste ziehen uns an. Also wir sind so ein bisschen Opfer vielleicht auch unserer eigenen Evolutionsbiologie geworden, dass wir uns zu einem bestimmten Typus Bild vielleicht mehr hingezogen fühlen. Und dann gibt es in der hohen Kunst auch immer so Gegenbewegungen und so. Das verstehe ich auch. Aber ich habe immer so das Gefühl, der Pöbel, so Leute wie ich, die fühlen sich trotzdem immer zu dem Grandiosen irgendwie hingezogen. Und erst, wenn man sozusagen davon übersättigt ist, dann schwingt das Pendel so ein bisschen zurück. Glaubst du, dass es da irgendwie so eine allgemein kulturelle Erklärung für gibt oder kognitiv vielleicht auch irgendwas? Weil ich bin da immer noch so ein bisschen am Lesen, also viel so Psychologie momentan, um da ein bisschen hinterzusteigen, warum das vielleicht auch so sein könnte. Da könnte jetzt wahrscheinlich Kunsthistoriker noch mal mehr zu sagen, aber ich konfrontiere dich jetzt trotzdem mal mit der Frage.
Ich denke, dass es kulturbezogen ist. Denn was das Farbempfinden anbelangt, hast du in Nordamerika, Mittel-, Südamerika, die haben ein ganz anderes Farbempfinden. Da sind die Bilder oftmals kurz vor Augenkrebs, Farbexplosion. Das findest du im asiatischen Raum auch. Und jetzt vergleich dazu mal deutsche Bilder, wobei das Deutsch möchte ich jetzt gar nicht mal in den Vordergrund stellen, ich sage bewusst mitteleuropäische Bilder und dazu die englische Landschaftsfotografie. Da wirst du nochmal eine ganz andere Wertschätzung der Farbe entdecken, nämlich deutlich reduzierter. Und das ist etwas knallebunt. Ja, wie du sagst, schauen wir in den Social Medias nach, die meisten Klicks bekommen Bilder, die bunt sind. Das viele Klicks, würde ich mal sagen, das heißt einfach, die Bilder sind massentauglich. Ob sie deshalb gut sind, weiß ich nicht. Ich persönlich versuche, ruhiger zu fotografieren. Und da habe ich ein schönes Bild vor Augen am Ammersee in Richtung Sonnenaufgang fotografiert, schön mit Blendenstören, noch ein kleines Boot, Bäumchen davor in der Spiegelung, Symmetrie perfekt ausgewogen. Das ist für mich ein lautes, schrilles Bild. Und jetzt drehe ich die Kamera um ein paar Grad und mache eine Mittlichtsituation anstelle einer Gegenlichtsituation. Und ich bekomme deutlich weichere Farben, eine andere Tiefenwirkung. Das Bild strahlt Ruhe aus, Harmonie, Geborgenheit. Und da fühle ich mich persönlich deutlich wohler. Bringe ich das Bildpaar in einem Vortrag oder in einem Workshop und sage, Mensch, was gefällt denn euch besser? Die Masse, wie du sagst, geht auf das Knallebunte. Vielleicht, wenn man sich mehr mit Bildern beschäftigt, dass man merkt, Mensch, es müssen, frei nach Goethe, nicht immer die lauten, schrillen Momente sein, die die besonderen im Leben sind, sondern es sind oftmals die ruhigen Momente. Und da knüpfe ich wiederum ganz gerne an die ehemaligen Künstlerkolonien des späten 19., frühen 20. Jahrhunderts an. Da ging es nicht darum, das Besondere, das Erhabene wiederzugeben, sondern die konzentrierten sich vielmehr auf das Alltägliche und vor allen Dingen auch auf das Allgegenwärtige. Und wenn man sich darauf einlässt, dann bekommst du auf einer eine Motivfülle vor dir. Das ist der Hammer. Und wenn man sich jetzt noch mit dem Licht, ich sag mal, in Zwiesprache geht, dann bekommst du noch mal ganz andere Möglichkeiten, Sachen zu fotografieren. Und das ist das, was mich momentan immer wieder umtreibt und warum ich mich auch sehr viel in Kulturlandschaften bewege.
Aber würdest du zumindest dem Punkt zustimmen an der Stelle, weil ich sagte das gerade so, dass man irgendwie erstmal gesättigt sein muss von diesen Bildern, bevor man, sag ich mal, leisere Bildtypen oder so wirklich zu schätzen weiß, weil du hast gerade die englische Landschaftsfotografie angesprochen, selbst da kenne ich ja auch ein paar Leute, wie Alex Nail zum Beispiel, guter Freund von mir, ich folge natürlich auch so Leuten wie Alistair Benn oder Joe Cornish, Simon Baxter etc. etc. Und ich habe aber auch das Gefühl, dass die fotografische Reise bei, zumindest bei Alex weiß ich es, bei den anderen kann ich es jetzt noch nicht so genau sagen, da müsste ich mich vielleicht noch mal ein bisschen in die Bildwelten einarbeiten, aber ist es so, dass die auch am Anfang wesentlich lauter und bunter waren und dann auch immer in die etwas gediegenere Landschaftsfotografie eingestiegen sind, zumindest bei den jüngeren Semestern jetzt, und dass wirklich dieser Punkt da ist, an dem ich sage, okay, bis dahin, ja, alles laut, alles groß, höher, weiter, und dann irgendwann ermüdet man einfach und dann fängt man an, die leisen Töne erst wertzuschätzen. Und ich habe das Gefühl, witzigerweise, vielleicht noch eine Analogie aus der Musik, dass es bei Musikern zum Beispiel ähnlich ist. Gerade im Metal-Bereich, die Leute wollen immer härter und immer krasser, und irgendwann mit Ende 30 fangen die auf einmal an, Shoegaze zu machen, und alle werden immer softer und die leiseren Töne und dezent und kleine Details, und da habe ich genau das gleiche Gefühl gehabt. Vielleicht ist das auch irgendwas, was vielleicht mit kommendem Alter erst ist, dass man, ich weiß noch nicht genau, wo da der gemeinsame Nenner liegt. Also würdest du denn zumindest der Aussage zustimmen, weil du hast ja gerade auch schon gesagt, dass das bei dir ähnlich war, früher immer grandios und groß und jetzt eben genau diese Gegenbewegung. Und ich glaube, ich bin da irgendwo an diesem Kipppunkt gerade vielleicht.
Wenn ich sage Reife, dann schwingt da so eine gewisse Wertung mit, was ich im Grunde genommen gar nicht möchte. Ich denke, je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr Möglichkeiten fängst du an zu sehen und entwickelst deine eigenen Vorlieben. Das andere ist am Anfang so, boah, tschakka, klasse. Und je mehr du dich damit beschäftigst, fängst du an, dieses Detail, jenes Detail zu sehen. Und dann ist es, denke ich, persönliche Entwicklung. Würde ich nicht wissenschaftlich sagen.
Ja, ich suche immer noch nach einer Erklärung dafür. Vielleicht gibt es die auch gar nicht. Vielleicht können mir ja auch Zuhörer und Zuhörerinnen dazu mal ihre Meinung per E-Mail zukommen lassen oder über die sozialen Medien. Ist auf jeden Fall etwas, wo ich gerade noch ein bisschen versuche mir einen Reim drauf zu machen. Ich möchte aber nochmal zurück zu deiner Fotografie, und zwar finde ich nämlich sehr, sehr spannend. Du hast gerade schon ein bisschen über deine Fotografie in Deutschland erzählt, du hast ja aber Jordanien zum Beispiel schon angesprochen, und damit komme ich jetzt zum obligatorischen Teil dieses Podcasts, nämlich dem Reiseteil. So wurde mir das zumindest in Zingst schon mal von einer Zuhörerin auch gesagt. Es gibt immer diesen Teil, wo ich dann immer auf diese Locations eingehe, und deswegen bei dir ganz, ganz spannend, dass du dich sehr viel in der Wüste rumgetrieben hast, und zwar warst du schon im Iran, ist da jetzt ein schon etwas ungewöhnlicherer Ort, gerade bei der momentan politischen Lage. Dann warst du in Jordanien, du hast dich im Oman rumgetrieben. Was fasziniert dich eigentlich an diesen Wüstenlandschaften?
In jüngeren Jahren war es die Arktis. Es konnte nicht kalt genug sein, es konnte nicht genügend Schnee, nicht genügend Eis sein. Und mit zunehmendem Alter kommt dann Rücken. Und du kannst dich bei Kälte nicht mehr so bewegen. Das ist die spaßhafte Erklärung. Ich habe eine Begeisterung für Landschaften, an denen sich oder in denen sich das Auge nicht an zu vielen Sachen festhalten kann. Dieses Karge, das findest du in der Tundra im Norden, genauso wie du es in der Wüste findest. Und explizit, was die Wüste anbelangt, da greife ich gerne auf ein arabisches Sprichwort zurück. Wasser reinigt den Körper, die Wüste reinigt die Seele. Und wenn du einmal wirklich Wüste abseits von Touristenströmen erlebt hast, dann ist das gigantisch. Das ist etwas, also da kann ich nur für mich sprechen, das ist etwas, da möchte ich immer wieder hin. Und keine Düne gleicht der anderen, sie sind alle unterschiedlich. Und da kann ich jedem nur den Tipp geben, wenn er mal Richtung Wüste zieht, nicht irgendwelche Wüstencamps am Rand der Wüste nehmen. Das hat eher was mit einem Funpark zu tun. Wenn, dann wirklich rein in die Wüste. Das sind Momente, ich habe Menschen erlebt, abends am Lagerfeuer heulend, die sind mit der Stille nicht zurechtgekommen. Weil wenn du wirklich mal für dich irgendwo da liegst, nicht irgendwo, sondern dort da liegst nachts und einfach den Sternen zuschaust, das, was du hörst, ist das Pulsieren deines Blutes im Ohr. Da ist wenig Ablenkung. Und das auf sich wirken zu lassen, du hast hier im Grunde genommen die Ewigkeit und merkst doch, wie vergänglich du selbst bist. Also das ist einfach nur gigantisch in solchen Landschaften. Und da bieten sich arabische und persische Wüsten an. Du hast gerade den Iran angesprochen. Es ist schade, was dort momentan passiert. Ich möchte da gar nicht politisch drauf eingehen, um Gottes Willen. Ich habe selten so gastfreundliche Menschen erlebt wie in diesem Land. Und Landschaften, wir klagen gerade über die hitzigen Sommertemperaturen. Ja, da geht es im Sommer bis auf 78 Grad hoch. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ich glaube, da kocht das Blut dann wirklich. Also ich bin da am liebsten im Winter, und da ist es ein schöner Ausgleich zu unseren Landschaften zu Hause.
Also zunächst vielleicht mal kurz zwei Sachen noch zu dem, was du sagtest mit dem Mangel an Reizen auch so ein bisschen. Du hast bei dir an der Galerie über den Oman zum Beispiel auch so einen kleinen Abschnitt, da steht auch extra Reizentzug, weil du ja sagtest, die Leute kamen mit der Stille nicht klar. Ich finde das immer unfassbar faszinierend. Also ich war jetzt noch nicht in allzu viel Sandwüsten, aber ich war ja jetzt kürzlich zum Beispiel auch mal in der Namib. Und da habe ich dann das ähnlich erleben dürfen. Die ist zwar jetzt nicht so groß, also gerade das Dünenfeld, was jetzt im Prinzip zwischen, ich glaube, Sandwich Harbor und Lüderitz liegt, das sind ja nur in Anführungsstrichen 600 Kilometer Dünenfeld. Aber ich finde es irgendwie spannend, dass das bei anderen Leuten quasi den gleichen Reiz besitzt. Also ich finde so große Sandwüsten, gerade von der Formensprache her, unglaublich interessant zu fotografieren. Wenn man sich deine Bilder ansieht, dann mag man natürlich auch vermuten, dass du gerade diese Sandmuster ganz schön findest bei tiefstehender Sonne und so häufig, ne, auch hier hätte ich jetzt gesagt, eher so mit Standardbrennweiten fotografiert, also so auch, dass die Kompression die Linien schön zusammenrücken lässt, andere Muster im Weitwinkel für Bögen und dergleichen mehr, finde ich unglaublich spannend als Motiv eigentlich auch, aber die Erfahrung, wie du das schon sagtest, ist natürlich das, was da im Vordergrund steht. Also ich finde sowieso immer, das Erlebnis ist immer wichtiger als das Ergebnis, beziehungsweise das Erlebnis definiert das Ergebnis. Und gerade hast du ja dann auch gesagt, genau, das sind Landschaften, die nicht zu viel in Anführungsstrichen zu bieten haben, so an visuelle Opulenz, sondern das sind ja eigentlich schon relativ leise Landschaften. Und dass da das Erlebnis, dort zu sein, die Bilder als solche informiert und dann auch vorgibt, wie man sie fotografiert eigentlich. So habe ich das jetzt ein kleines bisschen in deine Worte reingelesen, oder würdest du mir da gegebenenfalls auch zustimmen?
Zustimmen, auf ganzer Linie. Das Interessante ist, vor gut 20 Jahren war ich mit einer Gruppe unterwegs und da meinte ich so auch, Mensch, schaut euch hier nochmal das Grüne an, die Bäume, der Rasen. Und dann schaut mich alle schräg von der Seite an. Ja, halt ich mal von dem Typen fern, der hat irgendwie einen Schuss. Und da waren wir 4 Tage unterwegs, kommen aus dem Gebirge, laufen langsam in so ein Wadi runter und unten war ein grünes Feld, so ein Hirsefeld. Und alle, boah, guck mal, da unten ist was Grünes. Da hast du erst gemerkt, welche Wirkung das auf den Menschen hat, wenn irgendwo Vegetation ist, beziehungsweise du aus einer vegetationslosen Gegend dann auf einmal auf Grün stößt. Das ist total faszinierend. Und dann eben auch diese Gegensätze. Das ist mir jetzt wieder in Marokko im Dadestal aufgefallen. Wenn du dort unten am Bach entlang läufst, du hast teilweise ein Unterholz, das sind urwaldähnliche Strukturen. Und dann kommst du hoch, schaust in die Schlucht und dann hast du neben dir einfach nur 400-500 Meter hohe Felswände und da ist nichts Grünes drin. Das ist einfach nur roter Buntsandstein. Also es ist auch total faszinierend, wenn man sowas sieht.
Dann hätte ich an der Stelle noch die Frage, wir haben ja jetzt momentan hier knapp 33 bis zu 35 Grad. Wie gehst du eigentlich mit der Hitze dort um? Weil die meisten Leute würden sich da ja wahrscheinlich eher sagen, nicht so meins.
Als ich das erste Mal zum Scouten im Oman war, bin ich abends in München bei Schneefall eingestiegen, am nächsten Morgen um 6 Uhr bei plus 23 Grad aus der Maschine raus, eine Luftfeuchtigkeit ohne Ende. Da zog gerade ein Zyklon vom Indischen Ozean, der doch über den Indischen Ozean aufs Arabische Meer kommt, durch. Und wirklich, ich habe mich in der Tür umgedreht. Ah, mein Sitzplatz zurück ist noch frei, ich fliege nach Hause. Und einen Tag später waren wir im Landesinneren und auf einmal ging die Luftfeuchtigkeit zurück auf 10-15%. Und wir haben Temperaturen um die 25 bis 33 Grad, leichter Wind dazu. Das ist angenehm. Also das finde ich persönlich sehr angenehm. Man ist zwar auch leicht am Schwitzen, aber durch den Wind verdunstet es sofort. Da heißt es einfach nur viel trinken, was das Zeug hält. Und dann geht's mir persönlich da drin pfennigurt.
Finde ich irgendwie witzig. Ich kann dazu vielleicht auch noch kurz eine Geschichte. Also ich war ja natürlich noch nie dort. Ich bin nur einmal in Dubai umgestiegen vor mittlerweile 20 Jahren und auf dem Flug nach Japan, als ich dort aus der Maschine rauskam, weil wir wirklich aus dem Rollfeld noch in den Bus steigen mussten, was mich da auch ein bisschen gewundert hat, weil ich mit Emirates geflogen bin. Aber der Moment, als ich aus dem Flugzeug kam, war, als wäre ich in eine Wand reingelaufen, weil die Luftfeuchtigkeit war auch unglaublich hoch. Und wir hatten nachts um, ich glaube, 3 oder 4 Uhr, hatten wir immer noch 33 Grad. Also das war wirklich so, und das, ja. Ich habe mich nicht damit beschäftigt, das ist natürlich logisch, eigentlich, dass die Lufttemperatur sich vielleicht zum Landesinneren nicht so stark verändert, aber was sich verändert, ist die Luftfeuchtigkeit, sodass es dann natürlich im Inneren der Wüstengebiete wesentlich angenehmer ist als an der Küste. Da habe ich noch ehrlich gesagt so gar nicht drüber nachgedacht, ist natürlich total logisch.
Auf alle Fälle, und den gerade eben angesprochenen Zyklon oder einen angesprochenen Zyklon habe ich dann später mal mitbekommen. Wir waren in der Steinwüste in der Al-Hukf auf dem Weg Richtung Maskat. Und du hast morgens beim Aufstehen gemerkt, Sifix, irgendwas ist heute anders. Schlafsack zusammenrollen, du standst schweißgebadet da. Ich konnte es am Anfang nicht greifen, bis wir dann nachher erfahren haben, ja, es bewegt sich eben ein Regentief auf die omanische Küste zu und es reicht den Wimpernschlag und du standst einfach nur schweißgebadet da. Das Ding war durch, die Luftfeuchtigkeit war wieder weg. Es war super angenehm.
Wie gehst du denn mit der harten Lichtcharakteristik dort unten eigentlich um, weil das ist ja schon relativ nah oder näher zumindest als wir am Äquator und zusätzlich ist es natürlich auch so, dass Wolken, auch wenn du jetzt sagtest gerade, ne, Regengebiet und so, sind da ja nicht ganz so häufig. Also wie viel vom Tageslicht benutzt du dann eigentlich und wenn du tagsüber fotografierst, wie nutzt du das Licht im Gegensatz zu zum Beispiel hier in Deutschland?
Ich nutze die volle Bandbreite. Das heißt, morgens vor der Morgendämmerung bis in die Abenddämmerung versuche ich wirklich das gesamte Licht zu nutzen. Und Morgendämmerung, klar, wenn dann so die Sonne langsam rübersteigt, da gibt es vielleicht auch nochmal leichte Dunstschichten, die man als Wolken interpretieren kann. Wolken, zumindest was die Rub-Al-Khali anbelangt, sind eher selten, aber dennoch möglich. Das hatten wir bei der letzten oder vorletzten Tour, dass wir dann wirklich teilweise Morgennebel in den Dünen mit drin hatten. Da war ich dann vermessen und sagte, das ist die arabische Toskana, weil du hast dann wirklich Hügellandschaften, bedingt durch die Dünen und darüber steigt der Nebel auf. Also es war total abgefahren. Und solche Sachen, das finde ich einfach gigantisch, wenn sich sowas ergibt. Das harte Licht in den Mittagsstunden ist definitiv eine Herausforderung, damit zurande zu kommen. Und da ist, ja, vielleicht nicht mit dem Tele arbeiten, eher mit weitwinkligen Brennweiten arbeiten, damit man da kein Flimmern mit drin hat. Das wären jetzt so die Sachen, worauf ich achten würde.
Aber du kannst doch eigentlich bei der Komposition dann im Himmel nicht unbedingt vermeiden, dass du quasi nur Blau im Himmel hast. Ich hätte jetzt fast eher gesagt, ich würde genau das Gegenteil machen, also eher mit dem Tele arbeiten und dann mir kleinere Sujets rausholen. Aber ja, dann hat man natürlich Hitzeflimmern.
Genau, dann hast du das Hitzeflimmern und ich versuche dann eher beispielsweise oben vielleicht einen Finger oder maximal zwei Finger breit den Himmel zu integrieren. Ich erinnere mich an eine Situation, da sind wir an ein Camp gekommen nachmittags. Da habe ich den Abendhimmel und ich habe den Morgenhimmel und ich habe komplett unterschiedliche Sandfarben. Und da habe ich bewusst Himmel mit integriert, weil er da einfach dann auch mit der jeweiligen Einstellung, gerade wenn du dann mit Schwarz-Weiß arbeitest und mit Filtersets, also sprich mit Rot oder mit Orange oder Gelbfilter, da bekommst du nochmal ganz andere Helligkeiten in den Himmelstrukturen mit rein. Also Strukturen am Himmel sind ja keine, aber in den blauen Himmel, den kannst du dann als fast schwarze Fläche darstellen, du kannst ihn als helle Fläche darstellen und das wiederum ergibt zu den Dünen dann einen interessanten Kontrast. Ansonsten wirklich den Himmel versuchen zu reduzieren tagsüber. In den Morgen- und Abendstunden, wenn die Temperaturen runtergehen, Objektivwechsel ist es nicht unbedingt so das, auf was ich stehe in der Wüste, aber er lässt sich nicht vermeiden. Dann nehme ich auch immer wieder mal das Teleobjektiv und versuche mich auf einzelne Sachen, einzelne Ausschnitte zu konzentrieren.
Müsste das Hitzeflimmern im Prinzip dann einfach mit in Kauf oder würdest du dann auch eher was in der näheren Umgebung suchen, also wirklich ein paar Meter in deinem Umfeld?
Ist die Frage, ob du beispielsweise mit der Sonne oder gegen die Sonne fotografierst. Gegen die Sonne wirst du das Hitzeflimmern deutlicher sehen als wie mit der Sonne. Und da versuche ich dann halt, mich dementsprechend zu positionieren, ob das Motiv das als solches hergibt.
Vielleicht noch eine technische Frage direkt im Anschluss. Und zwar, wenn du jetzt sagst, du arbeitest zum Beispiel mit Schwarz-Weiß und wirklich Rotfilter etc. pp., dann würdest du ja wahrscheinlich deine Kamera, ich glaube, du bist bei GFX Fuji, wahrscheinlich direkt auch die richtige Filmemulation einstellen, sodass du hinten auf dem Live-View den Effekt des Filters auch direkt in Schwarz-Weiß sehen kannst. Kommt dann eigentlich bei der Fuji GFX nachher auch eine schwarz-weiße RAW-Datei raus oder muss man die dann nochmal neu konvertieren?
Das ist das Schöne bei der GFX. Also ich entwickle mit Capture One zu Hause und er nimmt dann wirklich das Bild so, wie ich es fotografiert habe. Sprich, ich habe dann schon die jeweilige Filmsimulation drin. Ich kann es, weil es ja eine RAW-Datei ist, später nochmal in Farbe oder umwandeln, falls mir danach ist. Und ich nutze das einfach vor Ort wahnsinnig gern, dass ich dort dann eben mit dem Schwarz-Weiß in Kombination mit dem Grün oder mit dem Rotfilter arbeite.
Das ist natürlich ganz praktisch, dass das mit der Kamera so geht, weil bei Nikon beispielsweise ist das jetzt so in der Form gar nicht möglich. Da müsste man dann nachher irgendwie die Daten nochmal neu interpretieren, zumindest wenn man nicht gerade mit JPEGs arbeitet. Und ich glaube, auch da wäre es wahrscheinlich ratsam, eher mit der RAW zu arbeiten, wenn man noch ein bisschen Spielraum an der Stelle haben wollen würde.
Unbedingt. Unbedingt.
Du arbeitest aber sonst häufig mit Filmemulationen. Also ich habe auch in deinen Impressionen und so gelesen, dass du häufiger mal Acros oder so verwendest und direkt mit diesen Filmemulationen in Fuji arbeitest. Benutzt du zum Beispiel, muss ich jetzt an der Stelle natürlich als Landschaftsfotograf fragen, auch Velvia beispielsweise?
Gelegentlich. Also Velvia ist ja in dem Augenblick dann wieder sowas von knallebunt. Ich habe es jetzt in Oberstdorf oben verwendet. Das war einfach die Spielerei, weil in den Hochlagen, also jetzt gerade in den Allgäuer Hochalpen, du hast zwar schon ein Grün, allerdings die Schneeschmelze ist halt immer noch zugange und dann hast du teilweise noch nicht das Grün, was du haben möchtest. Und dort den Kontrast zu steigern, habe ich dann wirklich den Effekt Velvia genommen, was für mich persönlich schon kurz vor Augenkrebs ist, das ist eine Gratwanderung. Und da kamen die Grüntöne dann richtig schön raus. Darf dann halt nicht überzogen sein und gerade auch das Himmelsblau, Grün und Blau des Kaspers Frau, muss man dann eh wieder aufpassen, dass das noch ein bisschen harmoniert. Nicht nur ein bisschen, sondern dass das vernünftig harmoniert. Und daher bin ich, was speziell den Velvia anbelangt, zurückhaltend. Ich probiere hier und da mit verschiedenen Simulationen, um einfach dann auch mal mit den Grüntönen zu experimentieren.
Klingt auf jeden Fall so. Also man muss dazu sagen, ich überlege, ich liebäugel immer mal mit einem Wechsel auf GFX. Ich habe mich bis jetzt nicht durchringen können, weil es halt zum Beispiel für die ganzen Sachen, die ich so in der Wildtierfotografie auf Touren mache, vielleicht dann doch ein bisschen zu langsam ist oder so. Aber ich versuche immer wieder Gründe zu finden, vielleicht doch mal irgendwann eine GFX zu testen beziehungsweise mir eine zu kaufen irgendwann. Daher auch kleines bisschen eine persönliche Frage. Aber an der Stelle vielleicht so langsam Richtung Ende des Podcasts noch eine Frage an dich, um die die meisten meiner Gäste nicht herumkommen. Und da kannst du ruhig auch ein kleines bisschen länger überlegen. Aber wenn ich jetzt demnächst eine neue Podcast-Folge machen würde und da wäre ein Gast dabei, der dir besonders gut gefallen würde, wer wäre das denn?
Du machst ja auch gelegentlich englischsprachige Podcasts.
Ja, korrekt.
Joe Cornish, der Elfenmann.
Ich glaube, der macht sogar Podcasts. Vielleicht muss ich ihn wirklich mal fragen.
Der macht Podcasts, ja.
Hättest du denn sonst auch noch einen deutschsprachigen?
Also das ist eine ganz, warte, also Joe Cornish, das ist eine ganz andere Art der Fotografie. Also das finde ich persönlich einfach gigantisch. Einen deutschen Fotografen, ich weiß nicht, ob er sich darauf einlassen würde, das wäre Elger Esser.
Den Namen kenne ich
aus
noch gar nicht.
Aus der Düsseldorfer Fotoschule. Und das ist, er ist, was seine Bilder anbelangt, eigen, gefällt mir sehr gut. Er kartografiert quasi Frankreich. Und da sind richtig schöne Sachen mit dabei. Er macht auch viel Schwarz-Weiß, er macht viel mit Sepia, also dann auch teilweise mit sehr hellen Bildgeschichten. Gefällt mir persönlich sehr gut. Einen deutschen Fotografen, den ich mir auch sehr gut vorstellen könnte, das wäre der Kollege Steinmetz. Und zwar, nee, Steinhilber, Entschuldigung, nicht Steinmetz, Berthold Steinhilber. Alpenpässe, Deutschlands Landschaften. Der hat auch richtig abgefahrene Sachen. Und er arbeitet sehr viel mit Licht am Rechner.
Das heißt, genau, also er würde nachher seine Bilder stark nachbearbeiten oder was genau meinst du damit jetzt?
Er verpasst seinen Bildern einen einheitlichen Look. Ich persönlich sage ja immer wieder, wenn ich draußen bin, dann arbeite ich mit dem Licht draußen und ich möchte die Stimmung, die Atmosphäre vor Ort transportieren. Und er überträgt seine Bilder nachher in einen Grundton. Und diesen Grundton findest du dann durch die komplette Bildstrecke.
Das klingt spannend.
Und das finde ich persönlich auch eine sehr interessante Vorgehensweise.
Das muss ich mir vielleicht nachher mal angucken. Ich kann mir da noch gar nicht so was drunter vorstellen, aber ich packe den Link auf jeden Fall mit in die Shownotes, wie alle anderen Namen, die man hier jetzt so hat hören können. Aber dann möchte ich mich erstmal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir so viel Zeit genommen hast für uns und auch an diesem, sehr, sehr, sehr warmen Tag und obwohl du ein kleines bisschen kränkelst, gedacht hast, ach ja, ich möchte mal eine Stunde mit Alex und seinen Zuhörern und Zuhörerinnen quatschen. Also vielen lieben Dank dir.
Gern geschehen. Freut mich, dass du die Initiative ergriffen hast. Und wir sehen uns spätestens wieder in Zingst.
Würde ich auch sagen. Spätestens bis dahin. Und ansonsten quatscht man vielleicht zwischendurch nochmal, ne? Alles klar.
Oh, denke ich schon.
Vielen Dank dir. Ciao.
Frohes Schwitzen heute. Ciao.
Ja, vielen Dank auch an alle von euch Hörern und Hörerinnen, die ihr den Podcast bis zum Ende gehört habt. Ich entschuldige mich an der Stelle nochmal für meine etwas schwierige Stimme heute und das gelegentliche Räuspern. Ich bin halt nach wie vor krank, habe mir in Zingst auf den Fototagen damals irgendwas eingefangen, was bis heute noch nicht weg ist. Ich denke, so langsam wird es dann mal Zeit, zum Arzt zu gehen. Aber wie das so ist, Männer gehen ja nicht so gern zum Arzt und da bin ich das absolute Klischee, wenn man das mal so along Gender Lines sagen möchte. Aber ich glaube, morgen muss ich mal zum Doc, weil das langsam wirklich nervig wird. Aber wer will schon bei 33 oder 35 Grad in einem Wartezimmer vor sich hinschwitzen, wenn er auch im Kellerbüro sitzen kann, wie ich hier bei 24 Grad. Wobei so langsam, dass die Luftfeuchtigkeit mir hier auch den Schweiß auf die Stirn treibt. Auch da muss ich dann, glaube ich, in den nächsten Tagen mal irgendwas gegen unternehmen. Ja, ansonsten hoffe ich mal, dass ihr die heißen Tage irgendwie durchsteht. Ich werde die Tage vielleicht mal das Gym gegen mein Stand-Up-Paddleboard beziehungsweise das meiner Partnerin tauschen und ein kleines bisschen auf die Lippe gehen. Ich hoffe mal, ihr könnt die warmen Temperaturen des Wochenendes noch irgendwie sinnvoll nutzen. Und ansonsten nochmal vielleicht ganz eigennützig der Hinweis, falls ihr Lust habt, mit mir nächstes Jahr unterwegs zu sein oder auf dem Laufenden bleiben wollt, dann abonniert doch einfach mal meinen Newsletter. Und das war's von meiner Seite erstmal. Ich wünsche euch einen schönen ersten Sommermonat und wir hören uns dann, denke ich mal, nächsten Monat wieder. Bis dahin, alles Gute und gut Licht. Bis dann, ciao, ciao.